schreiben, an dem wir alle teilhaben. Und das möchte ich nun mit diesem Brief tun, dessen Abfassung durch die gegenwärtige Situation noch dringlicher geworden ist. Ich möchte euch dazu auffordern, für den Glauben zu kämpfen. Für dieses unantastbare Gut, das denen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, ein für allemal überbracht worden ist. In eure Reihen haben sich nämlich Leute eingeschlichen, deren Verurteilung schon vor langer Zeit in der Schrift angekündigt wurde. Gottlose Menschen, die die Gnade unseres Gottes als Freibrief für ein ausschweifendes Leben missbrauchen und die sich damit von dem lossagen, der der alleinige Herrscher ist, Jesus Christus, unser Herr. Ich möchte euch an einige Beispiele erinnern, auch wenn sie euch alle längst bekannt sind. Obwohl der Herr das Volk Israel zunächst gerettet hatte, indem er es aus Ägypten herausführte, hat er zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen von ihnen umkommen lassen, die nicht bereit waren, ihm zu vertrauen. Oder denkt an jene Engel, die die Grenzen ihres Herrschaftsbereiches nicht respektierten und den ihnen zugewiesenen Aufenthaltsort verließen. Der Herr hat sie in Fesseln gelegt, die niemand lösen kann, sodass sie jetzt in tiefer Finsternis auf jenen großen Tag warten müssen, an dem sie gerichtet werden. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexueller Zügellosigkeit hin und praktizierten widernatürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Doch das alles hält die Leute, die sich bei euch eingeschlichen haben, nicht davon ab, es genauso zu machen. Sie, die ihr gottloses Handeln auch noch durch Träume und Visionen rechtfertigen, entweihen ihren Körper, widersetzen sich der Autorität des Herrn und reden abfällig über die Engel, die doch ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes sind. Der Engelfürst Michael hingegen gebrauchte nicht einmal dem Teufel gegenüber abschätzige Worte. Als dieser ihm den Leichnam des Mose streitig machte und es deswegen zu einem heftigen Wortwechsel kam, maßte Michael sich nicht an, abfällig über ihn zu urteilen, sondern sagte nur: Der Herr soll dich strafen. Ganz anders diese Leute. Über das, was sie nicht verstehen, reden sie mit abschätzigen Worten. Und das, wovon sie etwas verstehen, nämlich ihren Trieben zu folgen wie die vernunftlosen Tieren ihren Instinkten, gerade das bringt ihnen den Untergang. Weh ihnen! Sie haben den Weg eingeschlagen, den kein gegangen ist. Sie haben sich wie Bileam dafür entschieden, andere irre zu führen, weil sie sich Gewinn davon versprechen. Und sie stürzen sich selbst ins Verderben, indem sie sich einst wie Korach gegen Gott auflehnen. Ein Schandfleck sind diese Leute bei den gemeinsamen Mahlzeiten, zu denen ihr zusammenkommt. Denn sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben und nicht das Wohl der Herde Gottes. Wolken ohne Wasser sind sie, die vom Wind vorübergetrieben werden, ohne den erhofften Regen zu bringen. Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach Früchten sucht, weil sie tot sind, abgestorben bis zur Wurzel. Wildschäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer Schandtaten wie Gischt emporschleudern. Aus der Bahn geratene Sterne, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. Die prophetischen Worte, die Henoch, Nachkomme Adams, in der 7. Generation gesprochen hat, gelten auch diesen Leuten. Seht, sagt er. Der Herr ist mit seinen heiligen Engeln gekommen, eine unzählbar große Schar, um über alle Menschen Gericht zu halten. Er ist gekommen, um alle, die ein gottloses und sündiges Leben geführt haben, für all ihr gottloses Tun zu bestrafen und für alle vermessenen Worte, mit denen sie sich in ihrer Gottlosigkeit gegen ihn gewandt haben. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden, führen anmaßende Reden und schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich davon einen Vorteil für sich selbst erhoffen. Angesichts von solchem Verhalten, liebe Freunde, erinnert euch an das, was die Apostel unseres Herrn Jesus Christus vorausgesagt haben. Immer wieder wiesen sie euch darauf hin, dass am Ende der Zeit Menschen auftreten werden, die über alles spotten, was heilig ist, und die ihren gottlosen Begierden folgen. Das sind die Leute, durch die es zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Sie sind ganz auf die irdische Welt ausgerichtet und den Geist Gottes haben sie nicht. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen, des Glaubens, der euch verkündigt wurde und den ihr angenommen habt. Betet in der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt unter dem Schutz der Liebe Gottes und richtet eure Hoffnung ganz auf die Barmherzigkeit von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns das ewige Leben schenken wird. Habt Erbarmen mit denen unter euch, die in ihrem Glauben unsicher sind. Andere müsst ihr gewissermaßen aus dem Feuer herausreißen, damit sie gerettet werden. Und wieder anderen sollt ihr zwar auch Erbarmen erweisen, doch seid dabei auf der Hut und verabscheut jede Beschmutzung durch ihren von der Sünde verdorbenen Charakter. Haltet Abstand von ihnen, als wäre sogar das unrein, was sie anhaben. Dem aber, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, so dass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor dem Thron treten könnt, ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für ewig sein. Amen. Dieser Brief zeigt viele verschiedene Facetten auf, von denen ich einen besonderen herausgreifen möchte. Sonst würde ich es tatsächlich nicht in dieser Zeit, die mir für die Predigt zur Verfügung steht, schaffen. Und es ist der Glaube, für den Judas diese Menschen auffordert, zu kämpfen. Er sagt, kämpft für den Glauben. Und ich stelle mir die Frage, warum sollst du für den Glauben kämpfen? Warum? Ja, die Antwort ist die, weil dieser Glaube so kostbar ist. Er ist es wert, dass man um ihn kämpft. Der Glaube ist nicht etwas, was du selbst erfunden hast. Den Glauben, den hast du nicht selbst erzeugt, sondern du wurdest zu dem Glauben gerufen. Jakobus schreibt an die Berufenen, nicht an die, die von sich aus selbst gekommen sind, nicht an die Selbstgerechten, sondern an die Berufenen, die, die geistlich tot waren und die Gott durch seinen Geist aufgeweckt hat, die Augen geöffnet hat, herausgeholt hat und zu seinem Evangelium gebracht hat. In 2. Petrus 1, Vers 1 steht: Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Du hast den Glauben empfangen. Er wurde dir von Gott selbst geschenkt. Er ist überaus kostbar. Du kannst nur glauben, weil Gott es dir öffnet. Nur durch Gott kannst du verstehen, wahrnehmen und es fassen, im Herzen fassen, dass du durch Jesus Christus gerettet bist. Dass du durch ihn geheiligt wirst. Dass du in sein Ebenbild geformt wirst durch ihn. Und dass du auch in Jesus Christus bewahrt wirst. Geheiligt und bewahrt. Das ist keine Errungenschaft von dir. Nur Christus kann das. Er kann dich bewahren. Und wie wir im vorletzten Vers in diesem Brief gelesen haben, und dich unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. Nur er kann das. Und deshalb gibt Gott dir auch alles, um für diesen Glauben zu kämpfen. Er gibt dir Barmherzigkeit, Vers 2. Du brauchst Barmherzigkeit, weil du machtlos bist, weil du kraftlos bist, weil du unfähig bist, selbst dich vor Gott als gerecht darzustellen. Gott erbarmt sich über dich. Gott gibt dir Frieden. Er gibt dir ein ruhiges Gewissen. Er gibt dir die Gewissheit, dass du mit Gott versöhnt bist durch Jesus Christus. Dass du gerettet bist in ihm. Dass diese Rettung gilt. dass diese Vergebung echt ist. Dass das nicht einfach nur eine Decke, die etwas zudeckt, sondern es ist begraben, es ist gesühnt, es ist vergeben, es ist erledigt. Gott gibt dir Frieden. Und das brauchst du insbesondere im Kampf des Glaubens. Denn ein Kampf ist kein Spaziergang. Ein Kampf ist etwas, was mit Anstrengung, mit Unruhe, mit stürmischen Zeiten verbunden ist. Da brauchst du diesen Frieden. Und den gibt Gott dir. Er rüstet dich für diesen Kampf aus. Und er gibt dir auch Liebe im Kampf. Moment mal, im Kampf Liebe? Klingt paradox, oder? Ja, Liebe im Kampf. Denn der Kampf soll ja nicht gegen Menschen gehen, sondern er geht gegen die bösen Mächte, die in der Luft herrschen. Den bösen Menschen gegenüber sollen wir mit Liebe begegnen. Dafür brauchen wir von Gott diese Liebe. Denn sonst würden wir ganz, ganz schnell gegen Menschen kämpfen. Oh, du bist böse, ich muss dich bekämpfen, ich muss über dich siegen, ich muss stärker sein, ich muss die besseren Argumente haben. Ich muss in der Öffentlichkeit als der Richtige bestätigt werden. Darum geht es nicht bei diesem Kampf des Glaubens. Es geht um was viel Heftigeres. Jemand hat mal gesagt, der Feind sitzt viel tiefer in dir drin. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ja, Barmherzigkeit, Friede und Liebe, diese Eigenschaften, die gibt Gott dir und sie sollen in dir wachsen. Im gesunden Glaubenswachstum werden sie sich in dir vermehren. Dein Glaube an Jesus Christus, an seine Gerechtigkeit, an sein Heil, dass er dich erlöst hat, dass er dich zum Kind Gottes gemacht hat, dass das auch in aller Ewigkeit gelten wird. Dieser Glaube, der soll sich ja als echt erweisen, richtig? Es reicht nicht, dass das einfach ein mündliches oder ein schriftliches Bekenntnis ist. Es soll im Leben sich praktisch als echt erweisen. Und deshalb muss dieser Glaube praktisch auch gelebt werden. Es soll in deinem Leben immer mehr zu sehen sein, dass du diese barmherzigen, friedlichen, liebevollen Taten an den Tag legst. Das soll immer mehr sichtbar werden. Und damit es zu diesen Taten kommt in deinem Leben, musst du kämpfen. Du musst kämpfen, weil es dafür einen harten Gegner gibt. Wir sind immer noch bei der Frage, warum kämpfen? Weil der Glaube, den Gott dir geschenkt hat, zu kostbar ist. Und die zweite Antwort lautet, weil Gott dich nicht unbeteiligt lassen möchte, sondern weil Gott dich hineinnehmen möchte und dir zeigen, was es kostet, was dieser Glaube kostet. Er lässt dich nicht von ferne zuschauen oder später mal im Himmel rückblickend schauen, was auf dieser Erde passiert ist, sondern er nimmt dich jetzt schon hinein in die Realität des Kampfes um den Glauben. Ich habe mal Folgendes erlebt. Ich hatte etwas im Auge, was da hineingewachsen war, das da nicht reingehörte, und dann sollte mein Auge operiert werden. Und irgendwie war ich der Meinung, die werden mir jetzt eine Narkosespritze geben und dann wird das operiert werden und dann anschließend werde ich aufwachen in irgendeinem Raum und dann ist wieder alles gut. Nee, die haben mir erstmal nur Tropfen ins Auge gegeben, dann wurde das alles ein bisschen schwammig und dann kamen sie mit einer Spritze und dann wurde nur das Auge betäubt, das eine Auge, der Rest war nicht betäubt. Und ich war verwundert, okay, dann gehe ich eben selbst in den OP-Saal, lege mich eben selbst auf den Schnippeltisch und ich sollte alles selbst machen. Und dann hat der Arzt hier oder die Helferin haben mich komplett zugedeckt, nur das eine Auge offen gelassen und haben dann gesagt, ja, da guck dahin, wo ich es dir sage. Wenn ich sage rechts, dann links und wenn es dunkel wird, sag's Bescheid. Und dann ist er da mit dem Skalpell drangegangen. Dieser Chirurg, der wollte dass ich das mitbekomme, was passiert. Das war für ihn wichtig. Das war Teil dieser Operation, dass ich das mitbekomme und dass ich seinen Anweisungen folge. Und mir ist eingefallen, ja, so ähnlich macht Gott das mit uns auch. Gott bewahrt uns im Glauben. Gott hat das alles in der Hand. Er ist der perfekte Chirurg an uns. Er macht das. Aber er bezieht uns mit ein. Er möchte, dass wir an dieser Operation Glauben halten, beteiligt werden. Dass wir sehen, was passiert. Dass das nicht ein Spaziergang ist, sondern so wie wir es auch schon in Offenbarungspredigten gehört haben, der Feind ein mächtiger ist, der angreift, der sich Gott widersetzt mit aller Gewalt, aber er kann nicht weiter, als Gott ihn gehen lässt. Gott behält immer die Siegerhand. Und Gott lässt uns das sehen in unserem persönlichen Leben. Er lässt uns Sieg erfahren. Und er möchte, dass wir das bewusst mitbekommen und dass wir ihm in diesem im Glauben folgen. Ein Beispiel von Petrus. Jesus wollte, dass sein Glaube gestärkt wird. Und Jesus reichte nicht ein mündliches Bekenntnis von Petrus. Ja, Herr, ich werde überall hin mit dir gehen, wohin du gehst, und selbst in den Tod. Das reichte Jesus nicht. Er wollte Petrus mit hineinnehmen und zeigen, Petrus, das ist nicht ein einfacher Spaziergang. Und das ist nicht einfach ein mündliches Bekenntnis. Ich bin überall da, wo du bist, selbst in dem Tod. Wisst ihr, wie leicht diese Worte gesprochen werden können? Und Petrus durfte, weil Jesus ihn mit in diese Operation Glauben halten, hineinnahm, erfahren, was es gekostet hat, dass er schwach ist, dass er machtlos war, dass er von sich aus noch nicht einmal die Treue erhalten kann zu seinem eigenen Bekenntnis. Er hat den Herrn verleugnet am Ende. Und Jesus hat ihm voraus, bevor das passierte, hat er ihm Folgendes gesagt, Lukas 22, Vers 31 und 32. Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Und wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, dann stärke deinen Glauben, stärke den Glauben deiner Brüder. Jesus wollte Petrus mit hineinnehmen und dass er darin wachsen sollte. Es sollte praktisch gelebt werden. Und selbst Paulus blickt am Ende seines Lebens zurück und sagt, in 2. Timotheus 4, Vers 7 schreibt er es, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Paulus bestätigt, es war ein Kampf. Den Glauben zu halten, ist mit einem Kampf verbunden. Der Glaube ist es wert, weil er so ein kostbares Geschenk ist. Und deshalb nimmt uns Gott mit hinein, dass wir dieses kostbare Geschenk wertschätzen. Warum kämpfen? Weil er so kostbar ist. Kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Wogegen sollen wir kämpfen? Es gibt verschiedene Feinde des Glaubens. Unter anderem ist einer der Feinde des Glaubens das Gesetz und auf der anderen Seite die Ausschweifung. Die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, ist ein Feind des Gesetzes, ist ein Feind des Glaubens. Etwas, was Menschen dahin führt, dass sie ihren Glauben, ihr Vertrauen allein auf Christus verlieren. Und Paulus, er hatte schwer darum zu kämpfen, die Juden zu seinen Lebzeiten davon zu überzeugen, dass das Heil Gottes nicht aus dem Befolgen des Gesetzes kommt, sondern aus der Gnade, aus dem Glauben, aus dem Vertrauen auf diese Gnade. Und deshalb hat er auch einen sehr langen Brief geschrieben, den Galaterbrief. Den werden wir übrigens ab Februar dann in den Hauskreisgruppen durchnehmen. Und Judas, der schreibt hier beschreibt hier einen anderen Feind. Er beschreibt die Ausschweifung. Judas beschreibt hier ab Vers 4 Menschen, die unbemerkt in die Reihen der Gemeinde eingeschlichen sind und die Gnade Gottes in die Zügellosigkeit bzw. in die Ausschweifung vertreten und die Herrschaft von Jesus Christus dadurch in ihrem praktischen Leben verleugnet haben. In diesem ganzen Brief wird die Irrlehre, der diese Menschen anhingen oder die sie gelehrt haben, die wird nicht beschrieben. Der Inhalt, das Dogma wird hier nicht aufgedeckt, aber Judas nimmt sich Zeit, ausführlich über die Auswirkungen dieses falschen Verständnisses, dieser falschen Lehre aufzuzeigen. Zu zeigen, was hat das denn bewirkt, dass sie etwas anders verstanden haben? Was ist am Ende rausgekommen im praktischen Leben? Und das ist auch eine Fragestellung, die du in deinem praktischen Leben, in deinem Alltag immer wieder mitnehmen musst. Vielleicht kannst du nicht alle biblischen Lehren bis ins kleinste Detail ergründen, erfahren und exakt genau deuten. Bibelauslegung ist auch manchmal eine komplizierte Angelegenheit. Aber was du machen kannst, du kannst die Ergebnisse deines Lebens analysieren. Du kannst sehen, was am Ende rauskommt bei dem, welche Prinzipien du anwendest. Du kannst analysieren, welche Taten folgen. Sind das Taten, die Gott ehren? Sind das Taten, die dich ehren? Sind das Taten, die in Barmherzigkeit getan werden, die in der Liebe geschehen, die den Frieden nicht stören, sondern klar werden lassen? Das kannst du machen. Und das ist auch das, was Judas hier mit diesen Menschen, die sich eingeschlichen haben, macht. Er analysiert das Ergebnis ihrer Denkweise, nämlich wie sie sich verhalten. Und ihr Verhalten waren im Grunde genommen zwei Dinge. Das erste, sie handeln nach ihren eigenen Begierden, sie handeln nach ihren eigenen Lüsten. Und das mündet bei ihnen in der Unmoral. Das zweite, sie lehnen die Autorität ab. Sie verachten die Autorität. Sie leben in Rebellion. Was dahin führt, dass sie sogar die souveräne Herrschaft von Jesus Christus verachten. Kurzum, es schien so, dass sie nach dem Motto lebten, hoch lebe das Ich. Und das ist der besondere Feind des Glaubens, das Ich, das tief drin sitzt in dir. Wenn du auf den Thron deines Lebens nicht mehr Gott hast, sondern dich selbst. Und das war bei diesen Menschen, und das beschreibt Judas und sagt ihnen, diese Herrschaft des eigenen Ichs anstelle der von Jesus, die wird hart mit Gottes Urteil bestraft. Diese Menschen bezeichnet er in ihrem Verhalten als gottlos. Sie haben gewusst, was im Alten Testament steht. Sie waren bekannt mit den Beispielen aus dem Volk Israel. Sie wussten, was in 5. Mose 5, Vers 7 steht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und dennoch haben sie das eigene Ich, die eigene Begierde, die eigene Herrschaft über die des Herrn gesetzt. Und es gab so viele Beispiele im Alten Testament, die ihnen gezeigt haben, wie Gott sein Urteil gegen solche ausführt. Aber diese Menschen lachen darüber. Sie lästern darüber. Das scheint für sie nicht relevant zu sein. Ja, in Vers 5 lesen wir, dass obwohl Gott das Volk Israel als Ganzes aus Ägypten herausführte, vernichtete er anschließend diejenigen, die ihren Glauben nicht auf Gott setzten, sondern zum Beispiel auf ihre Erfahrungen oder auf ihre Wünsche. Ankommen in Kanaan durften nur die, die Gott vertraut hat, die Generation des Vertrauens, des Glaubens. Alle anderen mussten 40 Jahre in der Wüste umherirren und dort verenden. Vers 6. Selbst Engel, die ihren eigenen Lüsten nachgingen, hat Gott nicht verschont, sondern hat sie verwahrt bis zum Tag des Gerichts in Finsternis. Auch dieses Beispiel hat diese Menschen nicht abgeschreckt. Auch nicht das Beispiel von Sodom und Gomorra, wo Menschen gelebt haben, die sich von Gottes Moral abgewandt haben und die ihre eigenen sexuellen Vorstellungen pervers ausgelebt haben. Und Judas geht hier etwas ins Detail und zeigt, was sie gemacht haben. Ja, sie sind anderem Fleisch nachgegangen. Hier sind sich alle Ausleger einig, dass es sich um Homosexualität handelt. Und sie haben die Unzucht bis zum Äußersten getrieben. Hier haben wir das griechische Wort ekporneo oder pornoio. Und das ist aller geschlechtlicher Umgang außerhalb der Ehe. Das haben diese Menschen gemacht in Sodom und Gomorra. Und Gott hat sie direkt mit der Qual des Feuers gestraft, die sie bis jetzt und in alle Ewigkeiten erleiden müssen. Aber auch dieses Beispiel hat sie nicht abgeschreckt oder zur Vernunft gebracht. Im Gegenteil, sie haben genau dasselbe gemacht. Ja, sie leben so, wie sie möchten. Und wisst ihr, das Interessante ist, sie leben nicht einfach so, wie sie möchten, sondern sie begründen ihr Verhalten mit der Gnade Gottes. Sie drehen Gottes Gnade um. Sie sagen, wir sind begnadigt in Gott. Gott hat uns alles vergeben. Gott hat uns gerechtfertigt. Wir sind geheiligt. Ja, jetzt können wir machen, was wir wollen. Jetzt haben wir doch den Freibrief. Sie haben die Gnade Gottes verkehrt in Ausschweifung, in ein zügelloses Leben. Das ist hier die Perversität in ihrem Verhalten. Nicht einfach nur, dass sie sich von Gott abgewandt haben, sondern dass sie ihr Verhalten mit der Bibel begründet haben. Dass sie etwas einseitig herausgepickt haben und die Konsequenzen der Gnade Gottes außer Acht gelassen haben und sich der Zügellosigkeit hingegeben haben. Ja, dann könnten sie ja machen, was sie wollten. Gott würde sie ja irgendwie retten, ne? Wisst ihr, diese Denkweise ist auch heute noch ein ganz großer Feind des Glaubens, des wahren Glaubens. Du darfst dieser Denkweise keinen Raum in dir geben. Sie ist pervers. Und deshalb ruft Judas auf, kämpfe für den Glauben. Kämpfe darum, dass dein Glaube die Taten hervorbringt, die das Leben in Christus ausmachen und keine populären Moralvorstellungen umsetzen. Kämpfe gegen die Vorstellung, dass es für Gott kein Problem wäre, seine Moral an die heutige Gesellschaft anzupassen. Verstehen wir? Der Feind des Glaubens ist heute gegenwärtig. Und es ist ein Kampf. Es ist keine einfache Situation. Überall in der Schule, in der Ausbildung, in der Uni, auf der Arbeit, wo immer du bist, wirst du konfrontiert mit Werten, mit Wertvorstellungen, mit Moralvorstellungen, mit Lebenskonzepten, die aus eigenen Ideen entspringen, aber nicht aus der Schöpfungsordnung Gottes. Und glaub mir, wenn man dich lang genug damit füttert, wirst du beeinflusst werden. Und deswegen ist es ein Kampf. Du musst dich bewusst dagegen stellen. Du musst dich bewusst um die Glaubenstaten in Christus kümmern. Du musst dich bewusst dagegen aufstellen und diese Ausrüstung, die Gott dir gibt, verwenden. Barmherzigkeit, Friede, Liebe. Und immer das im Auge behalten, du bist in Christus und nicht in dir selbst gerettet. Und weil alles in Christus verortet ist, richte dich auf ihn aus und nicht auf dich. Du mit deinen Ideen, die du vielleicht selbst entwickelst oder die du von anderen übernimmst, die logisch klingen, sie münden in einem Desaster, aber nicht im göttlichen Heil. Wir sehen hier weiter, ab Vers 8 und Vers 9 und so weiter, dass Gott die straft, die in Rebellion leben, die sich nicht unterordnen wollen. Ein Feind des Glaubens ist das eigene Höherstellen gegen Gott. Das eigene Höherstellen gegen alle von ihm eingesetzten Autoritäten. Das sich entgegenstellen der Herrschaft Gottes, der Versöhnung in Christus. Bei den Gemeinden, die Judas hier anschrieb, da waren Menschen eingeschlichen, die sich gegen Gottes, die gegen Gottes Herrschaft rebellierten und die damit und sie damit verachteten. Hier in Vers 10 lesen wir sie, sie lästerten alles, was sie nicht verstehen. Sie haben abfällig geredet. Sie haben vielleicht sogar absichtlich falsch geredet. Diese Menschen, sie verstanden die Gnade Gottes nicht. Sie verstanden den Glauben an ihn nicht. Aber sie erdreisteten sich dennoch, darüber mit abschätzigen Worten zu reden. Und das ist das Gefährliche, auch an der heutigen Zeit, dass man nicht immer grundlegend Gott ablehnt und sagt, wir wollen ohne Gott ein völlig eigenes Konzept, sondern dass es so viele Verführungen gibt, bei denen man gewisse Wahrheiten über Gott akzeptiert und andere dann ersetzt durch eigene Ideen. Und das ist ein Kampf, sich dagegen zu stellen, das nicht einschleichen zu lassen in deinem Leben. Denn diese Menschen, die damit verbunden sind, sie haben kein Problem, göttliche Worte in den Mund zu nehmen, über alles zu reden, was sie selbst nicht verstehen, Gottes Wort auszulegen, ja, ein bisschen Gottes Wort nehmen und vieles Eigenes hinzuzumischen, eigene Fazite daraus zu ziehen, eigene Lehren aufzubauen. Diese Dreistigkeit haben sie. Sie stellen sich über Gottes Wort. Und schaut mal, hier in Vers 9 haben wir ein Beispiel von dem Erzengel Michael. Das ist ein Beispiel aus Zacharia 3, Vers 2. Dieser Michael, er blieb sogar dann standhaft und redete nicht abfällig über den Satan, als er Recht hatte. Als er wirklich auf Gottes Seite stand. Also er hat sich nicht erdreistet über den Satan, sondern er war im Recht. Und selbst dann, als er im Recht war, hat er sein Urteil nicht über Satan gefällt, sondern hat es Gott überlassen. Wir haben ja ein sehr, sehr gutes Beispiel von diesem Erzengel, der sich Gott unterordnet hat, der gesagt hat, Gott hat das Urteil, nicht ich. Aber das ist hier in diesen Gemeinden eingeschlichen, dass die Menschen sich an sowas kein Beispiel genommen haben, sondern sie haben sich Urteile erlaubt. Sie haben über andere hergezogen, über Gottes Wort hergezogen. Sie haben die Herrschaft Jesu Christi missachtet. Ja, Vers 10 sieht man auch, dass sie sogar der Meinung waren, dass ihr eigenes inneres sexuelles Gefühl über Gottes biologischer Schöpfung stehen würde. Sie stellten sich selbst über Gott und verdarben sich damit wie Tiere, die keine Vernunft haben. Und deshalb vergleicht Judas diese Eindringlinge mit einem Kain. Ein Kain, der nur nach seinem Gewinn aus war. Einen Kain hat Gott nicht interessiert. Die Ehre Gottes war einem Kain egal. Ihm war wichtig, dass er einen Gewinn hat. Judas vergleicht sie mit einem Bileam, der sich dem Betrug hingegeben hat. Ja, Bileam wusste, dass es falsch war, was er machte. Es war falsch, was von ihm verlangt wurde, über das Volk Gottes zu fluchen. Und dennoch hat er sich dem hingegeben. Immer wieder und immer wieder hat er das versucht. Judas vergleicht diese Leute mit Korah, der sich mit seiner Widersetzlichkeit ins Verderben gebracht hat. Es scheint so, dass Judas mit diesen Beispielen klar machen möchte, dass diese Menschen nicht nur die Autorität Gottes abgelehnt haben, sondern auch die Autorität der Gemeinde, wie es im Beispiel von Korah war. Sie bringen sich selbst ins Verderben. Kennen wir heute diese Seite des Glaubensfeindes? Hochmut und Stolz ist auch heute ein großer, gewaltiger Feind unseres Glaubens. Und deshalb rufe ich dich auf, lass nicht zu, dass Selbstverliebtheit dich ergreift. Kämpfe gegen die Vorstellung, dass deine Gefühle höher sind als Gottes Worte. Kämpfe darum, dass dein Glaube sich in Demut erweist, dass du gegenüber Gott und den dir von Gott gegebenen Autoritäten in Unterordnung lebst, dass du dieses göttliche Prinzip in deinem Leben zur Geltung kommen lässt. In Hebräer lesen wir, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wisst ihr, was Heiligung bedeutet? Unterordnung unter Gott. Denn Gott verändert in sein Ebenbild. Heiligung heißt nicht, dass du dich drüber stellst, sondern dass du dich drunter stellst unter Gott. Also ist Unterordnung ein absolut wichtiges Prinzip in deinem Glaubensleben, das du brauchst, damit du den Glauben behältst. Kämpfe darum, dass du in der Unterordnung lebst. Denn das Gegenteil wäre, dass du nach eigenen Lüsten, nach eigenen Lebensregeln lebst und somit im Hochmut und in Rebellion gegen Gott. Lass uns mal Jakobus 4, Vers 5 bis 8 lesen. Der nimmt dazu Stellung. Jakobus 4, Vers 5 bis 8. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf für den Glauben in deinem Leben, für die Glaubenstaten in deinem Leben. Der Kampf darum, dass der Glaube sich in deinem Leben verwirklicht. Ja, diese hochmütigen Menschen, die Judas beschrieben hat, die nennt er in Vers 12 und 13 und auch in Vers 16, die nennt er einen Schandfleck. Diese Leute sind ein Schandfleck bei euren gemeinsamen Mahlzeiten. Sie feiern ohne Hemmungen mit, obwohl sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben, nicht das Wohl der Herde Gottes. Er nennt sie Wolken ohne Wasser, die vom Wind herübergetrieben werden oder vorübergetrieben werden, ohne den auften Regen zu bringen. Er nennt sie Bäume, bei denen man zur Erntezeit vergeblich nach den Früchten sucht, weil sie tot sind, nämlich abgestorben bis zur Wurzel. Er nennt sie wild schäumende Meereswogen, die den Schmutz ihrer eigenen Schandtaten wie eine Gischt emporschleudern, die sich nicht schämen, das Schmutzige aus ihrem Leben öffentlich zu präsentieren. Er nennt diese Menschen aus der Bahn geratene Sterne, die den Schmutz ihrer Schandtaten, denen für immer und ewig ein Platz in der tiefsten Finsternis bestimmt ist. In Vers 16 nennt er sie Unzufriedene. Ja, diese Leute beklagen sich bitter über Gott und sind mit ihrem Schicksal nie zufrieden. Sie folgen ihren Begierden. Sie führen anmaßende Reden. Sie schmeicheln sich bei anderen ein, weil sie sich selbst einen Vorteil davon erhoffen. Und Judas sagt, das Gericht Gottes kommt. Und er zitiert Henoch, der das auch schon prophezeit hat. Wisst ihr, Gott wird nicht zulassen, dass diese Feinde des Glaubens deinen Glauben zerstören. Gott wird nicht zulassen, dass diejenigen, die seinen Geist nicht haben, es gelingt, die Gotteskinder zu zerstören. Er wird es nicht zulassen, dass die Gemeinde in Stücke zerrissen und zertrennt wird. Wir lesen, Gott wird die Spötter, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln, verurteilen. In Vers 14 und 15, da haben wir schon die weise Voraussicht von Henoch, der sagt, dass Gott kommen wird und Gericht halten wird unter allen Gottlosen. Er wird sie strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben, und wegen all ihrer harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Jetzt sind wir wieder bei dem Inhalt der Offenbarungsbücher, die ganz deutlich zeigen, Gott lässt sich nicht spotten. Gott wird richten und Gott wird Sieger sein. Er wird immer Sieger bleiben. Gott wird sich nie unterkriegen lassen. Und wisst ihr, das ist eine wichtige Wahrheit, die Judas hier seinen Briefempfängern mitgibt. Es ist ein harter Kampf, ja, aber Gott ist Sieger. Die Feinde des Glaubens, sie werden unter die Füße Gottes kommen. Sie werden zertreten werden. Sie werden besiegt. Die dritte Frage, die ich uns heute stelle, nachdem wir wissen, warum wir kämpfen sollen und gegen was wir kämpfen sollen, stellt sich die Frage, wofür sollen wir kämpfen? Was möchten wir bei dem Kampf empfangen? Was möchten wir erkämpfen? Was möchten wir als Beute davontragen? Und dann sind wir bei den Versen 20 bis 23. Das ist ja die erste Beute, die du bei diesem Kampf davontragen wirst, ist es, dass deine Taten deinen Glauben an Jesus Christus bezeugen. Dass du lebst, was du bekennst. Dass deine Taten, deine Worte unterstreichen, ihnen Gültigkeit verleihen. Und Judas gibt dir für diesen Kampf, damit du das erkämpfen kannst, folgende Kampfanweisungen. In Vers 20 sagt er, denke über deinen Glauben nach. Dieser Glaube ist allerheiligst. Allerheiligst, so wie das Allerheiligste im alttestamentlichen Tempel? Ja. Das ist die Begegnungsstätte mit dem lebendigen, dreimal heiligen, ewigen Gott. Und so einen Allerheiligen, von Gott als rein und perfekt angesehenen Glauben, den kann nur Gott selbst geben. Den kannst du dir nicht erarbeiten. Und darüber sollst du nachdenken. Erbau dich auf diesen allerheiligsten Glauben. Bau dich immer wieder damit auf, dass du dich daran erinnerst, wo hast du diesen Glauben her? Um was geht es bei diesem Glauben? Es geht um die Begegnung mit deinem lebendigen Gott. Das hat Jesus Christus ermöglicht, indem er sich selbst hingegeben hat. Er hat sich für dich hergegeben, hat deine Schuld auf sich genommen, damit du gerechtfertigt vor Gott stehen kannst. Gott hat das akzeptiert. Gott hat dich jetzt angesehen als seinen Sohn, als sein Kind. Das ist der Inhalt deines allerheiligsten Glaubens. Ein Glauben, der dir ermöglicht, mit dem allerheiligsten Gott in Gemeinschaft zu kommen. Denk drüber nach. In Johannes 6, Vers 28 und 29, da antwortet Jesus auf eine Frage von den Juden. Sie fragten ihn, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Jesus antwortete und sprach ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Also, wer ist dein Ursprung und dein Ziel? Gott. Denke drüber nach. Und das wird deinen Frieden vermehren. Judas gibt eine nächste Anweisung. Er sagt, bleibe in beständigem Kontakt mit der himmlischen Heeresleitung. Nein, so formuliert er es nicht. Er sagt, bete im Heiligen Geist. Aber angesichts des Kampfes könnte man das auch so formulieren. Denn das Beten im Heiligen Geist ist laut Epheser 6, Vers 18 Teil der göttlichen Waffenrüstung. Lass dich von Gottes Geist in sein Wort hineinführen. Deine Augen öffnen für die Herrlichkeit Gottes. Und das wird Licht auf deinem Wege sein. Das brauchst du in diesem Kampf. In Vers 21 sagt er, geht auf das nächste ein und sagt, tauch dich immer wieder tief in Gottes Liebe hinein. Bewahre dich in der Liebe Gottes. Sei tief eingeschlossen, als würdest du in ein Becken hineintauchen und da drin bleiben, baden. Befasse dich mit Gottes Eigenschaften, mit seinem Wirken an dir. Oder wie Paulus das zu den Ephesern in Kapitel 3, Vers 14 und weiter sagt, er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Die Liebe Gottes, das ist deine Bewahrung im Kampf. In seiner Liebe wird Gott dich nie loslassen. Wie der Chirurg an meinem Auge. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es könnte sein, dass ich vielleicht mal in eine falsche Richtung geguckt habe. Aber eins weiß ich, der Chirurg ist dran geblieben. Er hat es bis zu Ende geführt. Gott bleibt dran, auch wenn du einen Fehltritt machst. In seiner Liebe geht er dir nach. Er lässt dich in diesem Kampf nicht allein. Aber er möchte, dass du dabei bist. Er möchte dich nicht verschonen vor diesem Kampf. Er möchte, dass du durch diesen Kampf wächst, zunimmst. Dass sich dein Glaube als echt erweist. Dass die Taten hervorkommen. Dass er sich beweist. Und wenn du an den Ausgang des Glaubenskampfes in deinem ganzen Leben denkst, dann vertraue darauf, dass die Barmherzigkeit von Jesus Christus immer gültig ist. Er hat sich dir offenbart, er hat sich dir barmherzig zugeneigt und hat dich aus der Sünde, aus dem tiefsten Schlamm der Finsternis herausgeliebt. Er war barmherzig zu dir. Er hätte das nicht machen müssen, aber er hat's gemacht. Er hat dich herausgeliebt. Er war barmherzig zu dir. Und das war nicht ein einmaliger Akt, nachdem er gesagt hat, so, jetzt stehst du auf eigenen Füßen, jetzt sieh zu. Seine Barmherzigkeit und seine Güte ist's täglich, dass wir nicht gar aus sind. Wir leben täglich an seinem Tropf der Barmherzigkeit. Und du darfst darauf vertrauen, dass diese Barmherzigkeit Gottes gültig ist. Hoffe auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und diese Hoffnung bedeutet nicht, ich hoffe, dass es morgen schneit, aber eigentlich ist es mir egal, ein bisschen wichtig ist es mir schon, ich hoffe darauf. Nicht diese Art von Hoffnung, die von Unsicherheit geprägt ist, sondern die biblische Art von Hoffnung, die mit Sicherheit begründet ist. eine feste Zuversicht, ein fester Grund. Nur eben etwas, was nicht heute ist, sondern etwas, was in der Zukunft sein wird. Ich gehe fest davon aus. Ich rechne ganz fest damit. Das ist die Hoffnung auf Christus. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass die Barmherzigkeit Jesu mich zum ewigen Leben bringen wird oder das ewige Leben in mir erhalten wird. Darauf kannst du vertrauen. Ehrlich, was könntest du sonst vertrauen, alternativ? Gibt es irgendetwas, was ewig existiert, worauf du vertrauen könntest? Ist doch alles vergänglich, es wird doch alles irgendwann hinfällig sein. Außer Jesus Christus, der Schöpfer des Lebens. Also wenn du auf etwas vertraust, das Ewigkeitswert hat, hast du nur eine einzige Chance und das ist Jesus. Also vertrau auf seine Barmherzigkeit, verlass dich drauf. Er wird sein Wort nicht brechen, nie und nimmer. So, und jetzt lass diejenigen nicht aus den Augen oder denjenigen nicht aus den Augen, der in deiner Gemeinde ist, aber vielleicht einem Irrtum verfallen ist. Vers 22. Kämpfe auch für ihn. Lass ihn nicht einfach fallen. Vielleicht glaubt er an sich selbst. Vielleicht meint er, so leben zu können, wie er möchte und Gott würde das alles akzeptieren. Lass ihn nicht da drin umkommen. Wir wissen, Gott hat seine Sicht auf jeden Einzelnen. Gott wird die Sünder, die Gottlosen und die Gottesfeinde strafen. Er wird sie vertilgen. Er wird Sieger bleiben. Gott weiß ganz genau, wen es treffen wird. Aber das weißt du nicht. Und das weiß ich nicht. Also es ist unsere Aufgabe, und die gibt uns Judas hier mit, kümmere dich um deinen Nächsten, der in diesen Problemen feststeckt, der offenbar Gottes Gnade nicht kapiert hat, der den Glauben nicht verstanden hat. Lass ihn nicht hängen. Erbarm dich über den einen und den anderen musst du mit Furcht retten. Schreib diesen Menschen nicht ab. Versuch, diesen Menschen zum Retter zu bringen, zu demjenigen, der wirklich relevant ist für die Ewigkeit. Ja, der eine braucht wirklich eine barmherzige, eine erbarmende Hand. Aber der nächste ist vielleicht so tief da drin, dass er wachgerüttelt werden muss, dass er aufgeweckt werden muss. Ja, vielleicht gibt es den anderen, den du sogar mit Furcht retten musst, also der so aggressiv ist wie eine Pythonschlange. Ihr könnt euch vorstellen, wie man eine Schlange zum Beispiel aus einem tiefen Brunnen retten würde oder von irgendwo, wo sie feststeckt. Da gehst du nicht gemütlich mit einer erbarmenden Hand hin. Da gehst du mit viel Respekt hin, sehr viel Vorsicht, wohl überlegt und dann hast du einen blitzschnellen Zugriff. Und das ist das, was Judas hier meint, wenn er in Vers 23 sagt, andere musst du mit Furcht retten, indem du sie aus dem Feuer reißt, aber aufpasst, dass du dich nicht beschmutzen lässt von seinen sündigen Taten. Ja, diese aggressive Schlange, die kann dich so schnell beißen. Auch das sollst du nicht links liegen lassen. Auch solche Menschen um dich herum oder in deiner Mitte sollst du nicht verachten, sondern sollst dich um ihre Errettung bemühen. Und das gehört auch zum Kampf unseres Glaubens, dass unser Glaube Taten hat. Dass unsere Taten den Glauben beweisen. Dass sie unseren Glauben an Jesus Christus bezeugen. Wir kommen zum Schluss, Vers 24 und Vers 25. Du weißt doch, von wem du geliebt bist. Vom himmlischen Vater selbst. Was ist, wenn er dich absichtlich für deine Heiligung in diese Glaubenskämpfe mit einbezieht? Glaubst du, dieser liebende Vater ist nicht mächtig genug, dich ohne Stolpern und Straucheln auch bis ans Ende zu bringen? Oh ja, das ist er. In seiner Macht hat er Jesus aus den Toten auferweckt. In seiner Macht wird er die ganze Hölle, den Tod und den Teufel besiegen. Und in seiner großartigen Macht ist er detailverliebt. Ihn kümmert der Sperling auf dem Dach. Ihn kümmert dein einzelnes Haar auf dem Kopf. Ihn kümmert jedes Blütenblatt einer Blume. Das einzelne Grashalm kümmert ihn, auch wenn es verwelkt am nächsten Tag. Gott liebt die Details. Und wenn er dich in seiner großen Macht liebt, als sein Geschöpf, als die Krone seines Geschöpfs, kannst du ihm dann vertrauen, dass er in seiner Detailverliebtheit, in seiner Liebe zu dir, in seiner großen allmächtigen Macht, dass er dich da nicht bis zu Ende durchtragen kann? Dass er dich ohne Straucheln herrlich vor sein Angesicht stellen wird? Kannst du ihm das anvertrauen? In 1. Korinther 10, Vers 13 beschäftigt sich Paulus mit einer ähnlichen Aussage. Und er sagt den Korinthern: Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn Gott dich bewahrt und wenn er dich unsträflich vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen wird, dann wird das für dich und auch für mich eine jubelnde Freude sein. Geschwister, was wird das für ein Fest sein? Lasst uns also dem Ehre geben, dem sie gebührt. Vers 25. Dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.